Hallo und herzlich willkommen. Wir haben wieder Dienstag 15 Uhr und das bedeutet wie immer Webinar beim OMT. Heute, da haben wir direkt zwei Referenten zu Gast. Zum einen haben wir den Julius Muchina und Fabian Eichhoff von der E-Commerce und Digitalagentur DotSource am Start. Und die beiden bringen uns folgendes Thema mit: Server-Side-Tracking, was dahinter steckt und wie ihr damit eure Datenqualität sichert. Wie immer habe ich noch ein, zwei organisatorische Punkte vorab. Fragen können wie immer gerne im Chat gestellt werden. Die werden im Anschluss besprochen. Und zum anderen, wir zeichnen das Webinar wieder auf, welches unter anderem dann bei uns auch auf der Webseite der Webinare zu finden ist. Und ansonsten wünsche ich euch an der Stelle viel Spaß, vor allem den beiden Referenten und viel Erfolg. Bis dahin.
Ja, dann vielen Dank für die nette Einleitung. Dann auch von unserer Seite herzlich willkommen zum Webinar zum Thema Server-Side-Tracking, was eigentlich dahinter steckt und wie ihr eure Datenqualität sichert. Wir so als Marketer, wir haben in den letzten Jahren und auch aktuell generell sehr, sehr viele Nachrichten dazu gelesen, rund um das Thema Tracking, rund um das Thema Cookieless-Tracking, das Ende der Third-Party-Cookies. Das heißt, diese Nachrichten haben uns mittlerweile komplett überschwemmt. Wir denken, dass das schon fast jeder irgendwie mitgekriegt hat, zumindest von dem Thema schon mal was gehört hat. Was sich dahinter eigentlich verbirgt, das wissen wohl die wenigsten. Deswegen wollen wir das Ganze erstmal kurz historisch einleiten. Das Ganze hat nämlich 2020 angefangen mit dem Cookieless Tracking. Da hat Google nämlich angekündigt, dass innerhalb von 2 Jahren keine Third-Party-Cookies mehr stattfinden können. Das hat sich dann natürlich, es hat nicht ganz so geklappt, weil sie regulatorische und gesetzliche und technische Einschränkungen hatten und haben das Ganze dann im Juni 2021 nochmal verschoben bis auf Mitte 2023. Dazu kamen dann auch 2021 noch mehrere Datenschutzmaßnahmen, Änderungen von Firefox als auch die Apple App Tracking Transparency. 2022 kam dann auch noch die Ankündigung der Privacy Sandbox, die dann weiterentwickelt wurde und mehr News dazu kamen in den laufenden Jahren. Und 2023 hatten wir zum Beispiel noch weitere Datenschutzmaßnahmen, Verschärfung von Firefox oder auch Safari. Das heißt, wenn wir jetzt mal um das aktuelle Jahr springen, 2024, sehen wir, dass bereits auch dieses Jahr schon einige Änderungen gesetzt wurden. Denn bereits seit Anfang 2024 hat Google die Cookies von 1% der Chrome-Nutzer bereits deaktiviert. Das heißt, bei 1% der Chrome-Nutzer laufen die Browser bereits schon ohne Third-Party-Cookies. Und auch diesen März 2024 kam schon die Consent-Mode-Pflicht. Und aktuell im April 2024 stehen wir jetzt vor der Abschaltung aller Third-Party-Cookies in Chrome-Browsern, die dann im Sommer stattfinden sollen. Das Ganze kann sich natürlich nur verschieben, das wissen wir nicht so besonders. Und diese ganze Überschwemmung von News, die wir aktuell sehen, die Cookie-Blocker, die sich immer weiter verschärfen, die Google, welches Third-Party-Cookies blocken möchte, das sind natürlich für uns als Marketer große Bedrohungen, weil sie die Daten verzerren oder verschlechtern. Das heißt, wir wollen euch heute erzählen, warum diese Bedrohungen eigentlich, so wie auch bei Team Rocket, eher harmlos sind und wie ihr euch für die Zukunft rüsten könnt, damit auch ihr Team Rocket in den Ofen schießen könnt. Und damit wollen wir erstmal zu uns kommen. Ich bin Julius Mochiner. Ich bin jetzt seit fast 5 Jahren bei der DotSource und bin auch Tracking-Experte, habe verschiedene Kunden im Bereich Google Tag Manager, Analysesysteme und auch Cookie Consent Tools beraten.
Genau, hi, und ich bin Fabian Eichhoff. Ich bin jetzt seit ja über 5 Jahren bei DotSource und habe in den letzten Jahren auch vor allem in diesem Tracking-Bereich und Data-Driven-Marketing-Bereich gearbeitet.
Ja, und damit wollen wir auch mal kurz zu der DotSource zu sprechen kommen, denn die DotSource an sich ist nicht nur eine Agentur rund ums Tracking und SEO, sondern ist vielmehr als eine Art Full-Service-Agentur zu verstehen. Seit 2006 unterstützen wir nämlich Unternehmen bei der kompletten Digitalisierung von Marketing, Vertrieb als auch diversen Services. Wir sind auch, um nochmal ganz kurz darauf zu kommen, bei verschiedensten Kunden unterwegs in diversen Bereichen. Das heißt, wir vertreten Kunden im Bereich Retail und Wholesale, in der Energiebranche oder auch zum Beispiel der Industrie. Und damit wollen wir erstmal kurz zum Inhalt des heutigen Webinars kommen. Nach der Einführung kommen wir erstmal dazu, was Server-Side-Tracking eigentlich ist, wie das Ganze funktioniert und welche Probleme ihr damit überhaupt lösen könnt. Danach geht es darum, welche Voraussetzungen es eigentlich gibt und was eigentlich nicht so stimmt. Das heißt, Wir klären Mythen auf, die aktuell kursieren in News und wollen dann im Anschluss nochmal eine Art Beispielcase mit euch durchführen. Das heißt, wir werden euch zeigen, was genau im Unterschied in den Daten ihr dann im Endeffekt vom Server-Side-Tracking erwarten könnt hinsichtlich zum Vergleich des Client-Side-Trackings, was wahrscheinlich die meisten von euch aktuell haben werden. Und im Anschluss werden wir dann euch nochmal eine Roadmap zeigen, die wir aktuell bei Kunden umsetzen und gehen dann auch nochmal auf Fragen ein, die jetzt während der Präsentation vielleicht aufkommen oder auf Fragen, die ihr vielleicht schon vorher gehabt habt. Und damit übergebe ich erstmal zu meinem Kollegen Fabian.
Ja, vielen Dank, Julius, für die Einführung. Und ich möchte mit euch jetzt direkt mal ins Thema einsteigen. Was ist Client-Side-Tracking? Was ist der Unterschied zum Server-Side-Tracking? Ja, bisher haben die meisten von euch wahrscheinlich ein clientseitiges Tracking am Laufen und da sieht das Ganze dann so aus. Also ihr habt einen Shop oder eine Website, zum Beispiel meinshop.de, und der wird dann ganz normal über einen Browser vom Server abgerufen und dann entsprechend angezeigt. Und ihr als Marketer oder Unternehmer wollt natürlich gewisse Sachen tracken. Also wie viele Aufrufe hatten gewisse Seiten, Produktseiten, woher kamen die Leute, wie lange haben die sich auf bestimmten Seiten befunden und. Also Conversions, Käufe und so weiter. Dafür nutzen wir in der Regel einen Tag Manager, der dann auf der Seite platziert ist und die eben genannten Daten über verschiedene Tags erfassen kann und dann auch an Third-Party-Server weitergeben kann. Das ist dann zum Beispiel ein Analytics-Tag, was diese ganzen Informationen wie Seitenaufrufe, Conversions und so weiter zum Beispiel an Google Analytics oder Piwik Pro weitergibt. Der Tag Manager ist aber auch dafür da, um den Werbenetzwerken Conversion-Daten zurückzuspielen. Ihr habt wahrscheinlich verschiedene Kampagnen am Laufen, zum Beispiel Google Ads oder Facebook-Kampagnen, und wollt natürlich am Ende messen, was hat es überhaupt gebracht. Und dafür werden eben auch Daten an diese Drittanbieter zurückgespielt. Das Entscheidende hier beim Client-Side-Tracking ist, dass diese Third-Party-Services auf einer anderen Domain laufen als eure eigene Website. Also Piwik zum Beispiel unter meinshop.piwik.pro. Genau. Und das führt jetzt aber zu diversen Problemen. Also dass Daten halt vom Browser diesen Third-Party-Server gar nicht erreichen können. Und da soll jetzt das Server-Side-Tracking Abhilfe schaffen. Ganz simpel gesagt, verschieben wir jetzt einfach diesen ganzen Tracking-Part in einen extra Server, den wir hier zwischengeschaltet haben. Und dabei ist das Entscheidende, dass dieser Server unter unserer eigenen Domain läuft. Also in dem Beispiel hier unter der Subdomain data.meinshop.de. Das heißt, die Daten werden jetzt im Browser erfasst und dann über einen Data-Tag als Datenstrom an diesen Server, an unseren Server weitergegeben und von dem Server, der quasi zwischengeschaltet ist, dann erst an die Third-Party-Server weitergegeben. Genau. Noch kurz zum Unterschied Server-Side-Tagging und Tracking, weil wir das oft hören, beziehungsweise das oft als Synonyme füreinander verwendet wird. Vom Tagging sprechen wir halt dann, wenn ein Tag-Manager verwendet wird, der quasi diese Daten weiterleitet. Tracking ist, wenn dieser Tag Manager quasi wegfällt, beziehungsweise wir keinen Tag Manager nutzen und die Daten direkt von einem Server zum Anbieter weitergegeben werden. Genau, da kann ich nochmal auf die Abbildung von eben springen. Hier nutzen wir jetzt ja einen serverseitigen Tag Manager auf unserem Server, um dann diese Daten weiterzuleiten. Das heißt, hier müssten wir streng genommen vom Server-Side Tagging sprechen. Beim Tracking sieht das Ganze dann so aus. Die Daten werden quasi direkt vom Server an die Third-Party-Server weitergegeben. Also ihr könnt euch das so vorstellen, ein Online-Shop, der weiß natürlich, wenn ein Kauf stattgefunden hat und kann dann diese Kaufinformation auch direkt an die Drittanbieter, wie zum Beispiel Google Ads, weitergeben. Genau, ihr kennt jetzt diesen Unterschied, den es da gibt zwischen Tracking und Tagging. Wir wollen jetzt trotzdem also weiterhin vom Tracking sprechen, einfach um hier dem allgemeinen Sprachgebrauch zu folgen. Genau, welche Probleme werden jetzt gelöst mit Server-Side-Tracking? Das ist zum einen Datenqualität, Sicherheit und Datenhoheit und die Website-Performance. Bei der Datenqualität sind das vor allem die Tracking Preventions, die uns hier einen Strich durch die Daten ziehen. Genau, Tracking Preventions, das sind innerhalb der Browser verschiedene Mechanismen mit auch jeweils verschiedenen Auswirkungen. Das ist zum einen bei Safari die Intelligent Tracking Preventions, die gibt es auch schon am längsten, nämlich seit 2017. Bei Firefox die Enhanced Tracking Prevention und bei Edge die Tracking Prevention. Genau, prinzipiell funktionieren die alle ähnlich, haben aber dann am Ende doch ja im Detail verschiedene Auswirkungen. Und dafür gibt es eine ganz praktische Seite, cookiestatus.com, die listet sozusagen auf, welche Einschränkungen und Mechanismen denn pro Browser jeweils zum Tragen kommen. Ja, und was machen jetzt diese Tracking Preventions? Ja, die führen dazu, dass unsere Datenqualität abnimmt. Das ist zum einen die Attribution, die ungenauer wird. Das heißt, wir können schwieriger bestimmte Käufe bestimmten Kanälen zuordnen. Zum anderen ist es die Wiedererkennung, die verringert wird. Das kann man sich so vorstellen. Jemand kommt heute auf unseren Shop, und 3 Tage später nochmal und wird dann aber halt nicht wiedererkannt, sondern als neuer Nutzer in den Systemen verbucht. Ja, dritter Punkt, Remarketing wird auch erschwert, also dieses ganze Thema seitenübergreifendes Ausspielen von Werbung. Ja, und das ist auch nicht zu vernachlässigen. Diese 3 oben genannten Browser kommen jetzt bei uns auf einen Anteil von 39%, also das ist schon quasi nicht zu vernachlässigen. Und da ist jetzt natürlich noch nicht mit drin, dass auch Google Chrome, die bisher noch den größten Anteil haben, auch gegen Ende des Jahres hier Verschärfungen vornehmen werden. Ja, und wie wirken jetzt diese Tracking Preventions? Das hat vor allem mit den Cookies zu tun. Und da haben wir 2 Typen. Das sind zum einen die First-Party-Cookies und die Third-Party-Cookies. Die Third-Party-Cookies, das sind die, die von den Drittanbietern auf den Seiten platziert werden. Also zum Beispiel von Facebook. Und die laufen dann auch unter der Domain des Drittanbieters, also zum Beispiel facebook.com. Genau, wir haben es ja jetzt schon 2-mal erwähnt, diese Cookies, diese Third-Party-Cookies werden auch bei Google Chrome gegen Ende des Jahres eingeschränkt und bei vielen anderen Browsern ist das schon seit längerem der Fall. Das heißt, man kann hier sagen, Third-Party-Cookies sind quasi nicht mehr nutzbar. Aber es gibt ja noch die First-Party-Cookies. Hier müssen wir jetzt auch nochmal unterscheiden. Da gibt es zum einen die clientseitig gesetzten und die serverseitig gesetzten First-Party-Cookies. Bei den clientseitigen ist es so, dass die vom Browser des Nutzers gesetzt werden und gespeichert werden. Und da kommen jetzt leider die Tracking Preventions zum Tragen, die eben die Laufzeit von diesen clientseitig gesetzten Cookies stark beschränken. Das heißt, ja, je nach Art des Cookies haben wir dann nur noch eine Laufzeit von 7 Tagen oder auch nur 24 Stunden. Und das führt dann halt eben genau zu diesen Problemen bei der Datenqualität, dass wir eben keine Attribution und Wiedererkennung gewährleisten können. Jetzt bei einem serverseitigen Tracking-Setup, wie wir es eben gezeigt haben, können wir auch serverseitig gesetzte Cookies verwenden, die dann quasi vom Server auf der Seite platziert werden. Und hier ist jetzt der große Vorteil, dass diese nicht von den Tracking Preventions erfasst werden und wir damit wieder eine Laufzeit von 2 Jahren haben bei den Cookies. Heißt, auch Thema Attribution und Wiedererkennung ist damit vom Tisch. So, genau, die Adblocker, die fallen hier in eine ähnliche Kerbe rein, denn auch die Adblocker wirken ja innerhalb des Browsers und blockieren Cookies und Tracking-Skripte. Und wenn wir jetzt entsprechend diese Tracking-Setup in den Browser verschieben, kann natürlich auch der Adblocker weniger seine Wirkung entfalten. So, der nächste Punkt, Sicherheit und Datenhoheit. Da ist vor allem zu nennen, dass hier keine direkte Weitergabe an den Anbieter stattfindet und somit die Datenhoheit bei uns als Unternehmen liegt. Und das sieht dann nämlich so aus, das könnt ihr hier auf der Abbildung noch mal ganz gut sehen. Wir haben ja diesen zwischengeschalteten Server, über den alles läuft. Das heißt, die Daten, die erfasst werden, landen erstmal bei uns auf dem Server und wir entscheiden dann eben, was ja an welchen Drittanbieter weitergeleitet wird. Da kommen jetzt auch noch zwei weitere Vorteile zum Tragen. Wir können natürlich auch, bevor wir diese Daten weiterleiten, gewisse Transformationen, Bereinigungen durchführen. Oder auch Thema Datenschutz kann hier angegangen werden, indem die IP-Adresse anonymisiert wird, bevor sie dann weitergeleitet wird zu zum Beispiel Google. Ja, und darüber hinaus können wir die Daten auf dem Server auch direkt anreichern oder auch Daten direkt in verschiedene andere Tools weiterleiten, zum Beispiel in ein Data Warehouse oder ein BI-Tool. Das ist gerade bei größeren Unternehmen, die schon eine gewisse Dateninfrastruktur haben, interessant, weil man hier die Web-Analyse-Daten dann auch direkt ins eigene System integrieren kann. Ja, auch das Thema Website-Performance ist zu nennen. Innerhalb des Browsers gibt es jetzt halt weniger Tracking-Skripte, die geladen werden, die ausgeführt werden müssen, weil das eben auf den Server verschoben wird. Und damit steigert sich natürlich auch die Performance und die Seitenladezeit sinkt. Das ist wieder gut für die User Experience und Stichwort SEO und Core Web Vitals hat es natürlich auch positive Einflüsse und ihr könnt es ja auf dem Bild erkennen. Im Optimalfall können wir damit auch unsere Conversion Rate dann steigern.
Ja, und damit wollen wir natürlich nicht nur auf die Vorteile jetzt erstmal eingehen, sondern müssten uns auch noch die Frage stellen, was müssen wir bei dem Server-Side-Tracking eigentlich noch alles beachten? Um darauf einzugehen, haben wir uns gedacht, dass wir erstmal drei Voraussetzungen zusammenfassen. Das wären zum einen die Konfiguration des eigenen Servers und die damit verbundenen Kosten. Dann zum anderen das Katze-Maus-Spiel, welches durch die stetige Weiterentwicklung der zum Beispiel Tracking-Preventions entsteht und dem damit verbundenen Setup, welches wir weiterentwickeln müssen. Und die fehlende Unterstützung durch Drittanbieter, welche nämlich auch ihre Schnittstellen zu First-Party-Cookies anpassen müssen. Und deswegen wollen wir gleich erstmal auf den ersten Punkt eingehen. Das wäre die Konfiguration des eigenen Servers und die damit verbundenen Kosten. Grundsätzlich ist das Client-Side-Tracking doch wesentlich simpler als das Server-Side-Tracking. Das heißt, bei einem Umstieg auf das Server-Side-Tracking haben wir auf jeden Fall mehr technischen Hintergrund. Das heißt, hierbei ist es teilweise notwendig, dass wir IT oder auch Dev oder Developer-Unterstützung brauchen. Zudem ist es unbedingt notwendig, dass wir einen eigenen Server benutzen. Dieser Server wird zum Beispiel dann von der Google Cloud oder kann von der Google Cloud, Azure oder AWS gehostet werden. Und diese Einrichtung des Servers ist natürlich auch noch aufwendig, sowie die Wartung, die verursachen dann auch laufende Kosten, die monatlich anfallen. Zusätzlich ist zu sagen, dass man natürlich teilweise nicht nur einen Server benötigt. Das kommt dann natürlich auf die Höhe des Traffics auf der Website oder auf dem Shop an. Das heißt, je mehr Traffic darauf ist, pauschal können wir das jetzt nicht genau sagen, wie die Hemmschwellen sind, aber je mehr Traffic, desto mehr Server werden benötigt, desto höher sind dann natürlich auch die laufenden Kosten. Der zweite Punkt, den wir genannt haben, ist das Katze-Maus-Spiel. Hierbei gehen wir vor allem darauf an, dass die Tracking-Preventions, wie zum Beispiel die ITP, ETP und TP von Safari, Firefox und Edge, sich stetig weiterentwickeln und weitere Verschärfungen machen, die natürlich bei unserem Tracking-Setup auch berücksichtigt werden müssen. Das Gleiche passiert natürlich auch bei den Ad-Blockern, als auch gesetzliche Veränderungen wie die DSGVO, die uns dazu einfach führen lassen, dass wir unser Setup anpassen müssen. Und die dritte Voraussetzung, die wir beachten müssen, sind die Unterstützungen, die durch die Drittanbieter notwendig sind. Teilweise ist es so, dass Drittanbieter noch nicht in der Lage sind, quasi die serverseitigen Daten zu verwenden und wir bisher in der Pflicht sind, noch clientseitige Daten zu schicken. Das heißt, Als Beispiel haben wir zum Beispiel LinkedIn, was im Oktober 2023 erst ihre Conversion API serverseitig veröffentlicht hat. Und als anderes Beispiel Hotjar, welches aktuell nur clientseitig zu bedienen ist, sowie auch viele andere Tools, die das noch nicht anbieten können.
Genau, kommen wir jetzt zu so ein paar Mythen, die wir immer mal hören, auch in Gesprächen mit Kunden, also Dingen, die ja so nicht stimmen. Und da wäre der erste Punkt, ja, das Ende der Third-Party-Cookies macht mein Tracking kaputt. Ja, das stimmt so nicht. Wir haben das jetzt ja schon ein paar Mal erwähnt, diese ja, Third-Party-Cookies, die ja, sind bei vielen Browser-Anbietern schon seit Jahren eingeschränkt und auch Google Chrome wird die jetzt Ende des Jahres dann einschränken. Das heißt, die meisten Anbieter haben eigentlich schon in den letzten Jahren, also auch schon bei einem Client-Side-Tracking-Setup, hier auf First-Party-Cookies umgestellt. Man kann dann quasi sagen, die sind jetzt gar nicht mehr so entscheidend für Tracking-Setups, sowohl clientseitig als auch serverseitig. Genau. So, der nächste Punkt. Mit Server-Side-Tracking brauche ich gar keine Cookies mehr. Das stimmt so, zumindest in den meisten Fällen nicht. Dann, wenn wir eben halt ja Attribution und Wiedererkennung gewährleisten wollen, dann brauchen wir weiterhin Cookies, um halt diese Dinge zu gewährleisten. Wir können jetzt allerdings beim serverseitigen Tracking, wie vorhin schon erwähnt, serverseitig gesetzte Cookies verwenden und damit von den Vorteilen wie längerer Laufzeit profitieren. So. Ja, was wir auch sehr oft hören, wenn ich serverseitig tracke, brauche ich keinen Consent mehr. Das stimmt so auch überhaupt nicht. Also die Zustimmung, also dass wir tracken dürfen, ist in jedem Fall notwendig. Also hier müssen einfach die gesetzlichen Bestimmungen, ja, erfüllt werden. Da ist klar zu trennen zwischen, was ist jetzt quasi technologisch möglich und was ja, müssen wir erfüllen. Also rein technologisch könnten wir natürlich bei einem serverseitigen Tracking-Setup so einiges auf dem Server erfassen. Das kann man dann von außen auch nur schwer erkennen. Aber ja, wir dürfen das halt auf keinen Fall machen. Wir brauchen in jedem Fall diese Zustimmung. Genau, wie kann ich Server-Side-Tracking jetzt umsetzen? Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten und Anbieter. Da ist ja zu nennen der serverseitige Google Tag Manager, aber auch andere Lösungen wie ja, Gentis, Matomo oder auch eine eigene Entwicklung. Da muss man einfach sagen, das kommt dann am Ende ein bisschen drauf an, was dann am besten passt.
Jetzt, da wir natürlich etwas mehr von Server-Side-Tracking gelernt haben und wissen so in etwa, was das Ganze ausmacht, stellt sich jetzt die Frage, das eigene Tracking-Setup einschätzen zu können. Also wie gut ist eigentlich euer aktuelles Setup? Und dafür haben wir uns gedacht, dass wir einfach mal eine Art Clusterung vornehmen, die wir aktuell auch bei Kunden oder auch bei dem Markt schon erkennen können. Das heißt, wir geben euch jetzt die Möglichkeit, euch selbst bzw. euer Unternehmen selbst einzuschätzen und euch in eine Gruppe einzuordnen und dann zu erkennen, welche Verbesserungspotenziale aktuell vielleicht existieren. Die erste Gruppe, die wir dabei sehen würden, das wäre der Novize. Das fängt bei Unternehmen an, die die Systeme selbst auf der Website integriert haben. Das heißt, die haben Drittanbieter-Tools, Skripte als auch Analytics einfach so auf der Website drauf. Diese sind meistens auch nicht so bewandert und können mit den Daten teilweise auch nicht so viel anfangen, wissen also noch nicht wirklich, damit umzugehen. Sie sind natürlich am meisten dann von den Änderungen, die jetzt im Sommer oder im Ende des Jahres von Google Chrome kommen werden, betroffen. Das heißt, die sollten auf jeden Fall aufrüsten. Das nächste Paket, was wir sehen, ist der Analyst. Dieser hat natürlich schon ein relativ solides Setup. Das heißt, er trackt gerade noch clientseitig. Wir nennen das auch das Standard-Tracking-Setup und hat den Google Tag Manager auf der Website integriert, über welchen dann auch die sonstigen Drittanbieter gesteuert werden. Der Analyst hat in dem Beispiel, in unserem Beispiel, bereits ein Conversion Tracking. Das heißt, er erfasst dann zum Beispiel Newsletter-Abschlüsse, Kaufabschlüsse oder sonstige Anfragen, zum Beispiel von Kontaktformularen. Das nächste Paket, was wir sehen würden, ist der Experte. Der Experte, der trackt bereits serverseitig mit einem serverseitigen Tag Manager. Er hat auch Conversion Tracking und er hat die Möglichkeit, durch das serverseitige Tracking die Daten kontrolliert an Drittanbieter weiterzuschicken. Das heißt, er hat die Möglichkeit, die Parameter, die daran geschickt werden, nochmal anzupassen und zum Beispiel ein IP-Masking oder Anonymisierung durchzuführen. Und das letzte Paket, was wir sehen würden, wäre der Guru. Der Guru, der besitzt auch ein serverseitiges Tracking. Hierbei ist natürlich zu erwähnen, dass er entweder ein serverseitiges Tracking über einen serverseitigen Tag Manager, zum Beispiel den serverseitigen Google Tag Manager, besitzt oder auch eine eigene, komplett eigene Solution von dem Server-Side. Dieser hat die Möglichkeit oder reichert bereits Daten durch das CRM-System oder das ERP-System an. Außerdem benutzt er die Daten, die er aus dem Web-Analyse-Tool hat, um auch interne andere Tools weiter damit zu ergänzen oder zu füttern. Zum Beispiel speist er diese Daten in Data Warehouses oder BI-Tools ein, oder das BI-Tool. Da ihr jetzt unsere Pakete schon kennengelernt habt, haben wir uns jetzt überlegt, euch mal anhand eines Praxisbeispiels zu zeigen, was genau der Unterschied zwischen einem clientseitigen und einem serverseitigen Tracking-Setup ist. Das heißt, wir schicken jetzt den Analysten mit dem clientseitigen Setup gegen den Experten mit dem serverseitigen Setup in den Kampf. Und dabei kommen wir erstmal zum Praxisbeispiel. Wir haben uns überlegt, dass wir Robert haben. Robert ist gerade auf Instagram unterwegs und klickt jetzt auf die Anzeige, zum Beispiel in diesem Fall von Adidas. Durch diese Anzeige kommt er auf die Website drauf, die natürlich erstmal den Cookie-Banner ausspielt. Den Cookie-Banner, dem stimmt Robert zu, deswegen wird auch das Tracking gestartet. Nur dann können wir natürlich die Daten auch so erfassen, wie wir das wollen. Dadurch, dass er zugestimmt hat, wird jetzt ein Website-Visit ausgelöst. Dieser Website-Visit, der wird bei dem clientseitigen Tracking-Setup, also an den Analysten, über den Tag-Manager erfasst und dann an die Third-Parties weitergesendet, also in dem Fall an Google Analytics 4, Google Ads als auch Meta. Im Vergleich dazu haben wir den Experten, welcher die Daten über den Data Collector aufnimmt, sie dann an den Server sendet und dann von den Tags an die Third Parties weiterleitet. In dem Fall gibt es erstmal keinen Unterschied an der erfassten Anzahl der Nutzer. Das heißt, wir haben hier immer noch den Robert, der sowohl bei dem Analysten als einzelner Nutzer getrackt wird, als auch bei dem Experten. Des Weiteren interessiert sich Robert dann für das EM-Trikot. Das heißt, er entscheidet sich dann, auf die Produktdetailseite des EM-Trikots zu gehen. Dieses wird also ausgewählt und ein Website-View wird dafür getriggert, der dann auch an beide Systeme, so wie davor, geschickt wird. Er entscheidet sich dann dazu, dadurch, dass er das Shirt so toll findet, es in den Warenkorb hinzuzufügen. Und durch dieses Hinzufügen zum Warenkorb wird eine Conversion ausgelöst. Diese Conversion wird dann auch an den Analysten als auch an den Experten geschickt. Das heißt, hier haben wir immer noch keinen Unterschied, da bei beiden ein Nutzer mit einer Conversion erfasst wird. Robert entscheidet sich dann allerdings, den Kauf abzubrechen. Das heißt, er verlässt die Seite komplett, weil er sich denkt, er möchte noch darüber nachdenken über den Kauf. Und dann, nach 3 Tagen später, kommt er nochmal auf die Seite händisch drauf. Nach 3 Tagen denkt er dann, er möchte dieses Trikot tatsächlich kaufen. Hier entstehen jetzt die großen Unterschiede, die wir euch nochmal deutlich machen wollten. Denn hier ist jetzt bei dem Analysten, dadurch, dass die Dauer der clientseitigen First-Party-Cookies nicht über diese 3 Tage teilweise hinausgegangen ist, sind 2 Nutzer zu erkennen bei dem Analysten mit 2 Conversions. Bei dem serverseitigen Setup allerdings haben wir immer noch einen Nutzer, der beide Conversions ausgelöst hat. Um das Ganze euch nochmal deutlicher zu zeigen, würden wir euch einfach mal die nächste Folie zeigen. Und das wäre die Customer Journey. Das heißt, hier sehen wir jetzt genau, wie der Nutzer sich verhalten hat. Bei dem clientseitigen Tracking Setup sehen wir 2 Nutzer, die jeweils über verschiedene Channel auf die Seite gekommen sind. Das war Robert, als er auf Instagram auf die Anzeige geklickt hat und er hat eine Conversion ausgelöst, was das Add to Cart war. Und dann sehen wir eigentlich nochmal Robert, der aber als neuen Nutzer nochmal angezeigt wird und einfach so händisch auf die Seite nochmal gekommen ist und dort den Kauf getätigt hat. Bei dem serverseitigen Setup hingegen sehen wir die komplette Customer Journey. Das heißt, wir sehen, dass Robert eigentlich über den Instagram-Kanal zum ersten Mal auf die Seite gekommen ist oder über die Instagram-Ad und dann nach 3 Tagen sich dann nochmal dazu entschieden hat, auf die Seite zu kommen und letztendlich das Produkt zu kaufen. Das heißt, hier sehen wir für einen Nutzer beide Conversions und den Revenue zusammen. Damit ihr auch zu diesem Step kommt, dass ihr den Conversion-Pfad oder die Attribution tatsächlich korrekt zu den Nutzern mappen könnt, haben wir uns überlegt, dass wir eine Roadmap erstellen. Das heißt, wir würden euch mal zeigen, wie wir das Ganze eigentlich mit Kunden umsetzen, welche Schritte wir angehen, um von einem clientseitigen Setup zu einem serverseitigen Setup zu gehen. Und dafür kommen wir natürlich erstmal zu der ersten Phase. Uns ist es wichtig, dass wir den Kunden erstmal kennenlernen. Das heißt, wir wissen, was sind die Pain Points des Kunden, worauf legt der Kunde eigentlich Wert und können auch vielleicht dann Fragen erklären und wissen, worauf Kunden eigentlich Acht legen, wenn sie tatsächlich ihre Daten auswerten wollen. Dann zum nächsten Schritt kommen wir dann bei der Bestandsaufnahme und der Zielsetzung. Das heißt, hier wollen wir dann erstmal herausfinden, was benutzt der Kunde aktuell, welche Daten werden verwendet und welche KPIs sind zum Beispiel der Stand und welche Ziele hat der Kunde eigentlich? Was will er erreichen, wenn er serverseitig trackt? Bei dem nächsten Schritt kommen wir dann zu der Konzeption und der Technologieauswahl. Das heißt, hier definieren wir dann natürlich, welche Tools benutzt werden und welche KPIs benutzt werden sollen oder ausgewertet werden sollen, vielleicht auch, wie die Visualisierung aussehen soll, um dann tatsächlich mit den Daten korrekt umgehen zu können. Der nächste Schritt wäre dann die Implementierung, danach das Testing und in dem Abschluss werden wir dann zu der Dokumentation und einer abschließenden Kommunikation kommen. So sieht das Ganze aus, wenn wir das für Kunden von uns umsetzen. Und damit sind wir eigentlich auch fertig mit dem Inhalt zu unserem Webinar und würden jetzt zu Fragen kommen, die ihr vielleicht im Laufe des Webinars bekommen habt oder die ihr auch schon vor dem Webinar hattet. Und damit danke.
Ja, vielen Dank.
Ja, von unserer Seite kommt der Dank. Julius, Fabian, vielen Dank für euren Vortrag. Wir steigen direkt in die Fragerunde ein an die Community. Ihr könnt gerne weiter Fragen stellen. Bis dato haben wir eine, die startet auch jetzt direkt, und zwar Thema PageSpeed-Optimierung. Viele Marketing-Vendoren, wie zum Beispiel Meta, empfehlen ein hybrides Tracking, sowohl Client- als auch Server-Side. In diesem Fall hätte man doch keine Optimierungspotenziale beim PageSpeed, oder?
Ja, das ist ein guter Punkt. Das stimmt. Das ist quasi dieses Thema, dass einige Drittanbieter hier auch noch keine serverseitige Lösung bereitstellen und man dann quasi gezwungen ist, ein hybrides Setup zu fahren. Und ja, dann ist dieser Vorteil Page-Performance natürlich nicht so stark zu werten. Vielleicht gibt es dann trotzdem Vorteile, weil ja trotzdem gewisse Dinge verlagert werden können. Genau. Aber perspektivisch wird es natürlich so sein, dass die meisten Anbieter auch eine serverseitige Lösung anbieten und man sich dann von dem clientseitigen Tracking auch verabschieden kann.
Okay, vielen Dank. Und jetzt kam doch noch mal eine zweite Frage rein. Was würde denn der Service, in Klammern Roadmap, für einen Shop mit circa 5000 Artikeln kosten? Könnt ihr darauf eingehen?
Die Frage jetzt so spontan zu beantworten, ist jetzt, glaube ich, nicht der richtige Platz dafür. Das heißt, wir würden dann empfehlen, sich einfach nochmal bei uns zu melden. Dann können wir darauf nochmal genauer eingehen und auch nochmal auf die individuellen Bedürfnisse. Also so spontan können wir das jetzt erstmal nicht sagen.
Genau. Dann in dem Fall nochmal den Fragensteller gerne aktiv nochmal auf die zwei zugehen.
Ja, sehr gerne.
Dann geht es doch jetzt weiter. Den Teil mit dem First-Party-Cookies habe ich noch nicht ganz verstanden, wenn da noch mal ein Beispiel kommen könnte.
Also quasi die Unterscheidung zwischen den zwei Arten von First-Party-Cookies, ist das die Frage? Ich kann ja noch mal auf die Folie, können wir da noch mal zurückspringen?
Da jetzt mal schauen, wie wir das hier in dem Modus machen können am besten. Ansonsten müssen wir halt komplett zurück mal gehen. So, ich komme jetzt
dort. Genau darum geht es, kam gerade nochmal nachgespielt.
Okay, gut. Sind wir gleich bei den Cookies? Okay.
Da. Genau, also die Third-Party-Cookies sind natürlich das eine, aber das war jetzt ja auch nicht deine Frage. Und bei den First-Party-Cookies, das sind jetzt ja quasi die, die unter unserer eigenen Domain laufen. Also in unserem Beispiel war das ja meinshop.de und sowohl die clientseitigen als auch die serverseitig gesetzten First-Party-Cookies laufen ja unter unserer eigenen Domain. Also die einen werden quasi direkt von der Seite platziert auf der Seite und die anderen von diesem zwischengeschalteten Tracking-Server. Und der Unterschied ist aber jetzt eben, dass die einen halt von diesem Tracking-Server, der sozusagen außerhalb sitzt, gesetzt werden und wir da halt nicht diese Probleme mit den Tracking-Preventions haben. Diese Tracking-Preventions, das sind ja diese Mechanismen, die die Cookies blockieren. Und bei diesen clientseitig gesetzten Cookies, also denen, die man jetzt in einem clientseitigen Setup nutzt, die werden halt in dieser Laufzeit beschränkt. Und wenn wir jetzt in diesem serverseitigen Setup diese serverseitigen Cookies nutzen, dann werden die nicht mehr von diesen Tracking Preventions erfasst. Genau. Ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. Sonst ja gern nochmal nachfragen oder uns nochmal kontaktieren.
Wunderbar. So, jetzt kam doch noch eine ordentliche Anzahl an Fragen rein. Ich hoffe, wir finden da immer wieder den richtigen Punkt zu. Und zwar letztlich entscheidet doch das Cookie-Banner bzw. der Consent, wie gut die Datenqualität ist, oder?
Ja, genau. Also der Consent-Banner, der steht auf jeden Fall ganz, ganz vorne, weil ohne die Zustimmung dürfen wir nichts tracken. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall schon ja, Daten, die direkt wegfallen, weil ich weiß nicht, es kommt immer ein bisschen drauf an, aber oftmals haben wir ja nur eine Zustimmung von 60%, je nach Branche, die dann überhaupt dem Cookie-Banner zustimmen. Genau, also die fallen dann so oder so weg, egal welches Setup wir nutzen.
Genau, nee, zusätzlich ging es dann halt nur um die Datenqualität, die halt abnimmt, da wir zum Beispiel Datenattributionen nicht mehr richtig erfassen können, wenn wir das clientseitige Setup nutzen, also auch bei den Nutzern, die schon zugestimmt haben.
Vielen Dank. Wir machen direkt weiter, damit wir die Fragen alle noch in die Zeit mit reinbringen. Ihr habt am Rande die Funktion der IP-Anonymisierung erwähnt. Könnt ihr ein praktisches Beispiel, ein Use Case aufzeigen, wenn diese Funktion sinnvoll eingesetzt werden kann, zum Beispiel im Rahmen von Google Ads?
Also wir sind jetzt keine Datenschutzexperten, aber es gibt ja auf jeden Fall so diesen Punkt, dass man vielleicht ungern diese IP-Adresse an Google weitergeben will, aus ja verschiedenen Gründen. Und wenn das halt eben zutrifft, dann hat man jetzt halt die Möglichkeit, diese Daten ja im Vorhinein schon zu anonymisieren. Weil ja im Datenschutzkontext ist die IP-Adresse ja als personenbezogene Daten einzuordnen und da wird es dann ja immer ein bisschen schwierig, wenn das dann an Google zum Beispiel gehen soll.
Genau, da können wir dann zum Beispiel mal auf Google Analytics eingehen. Google Analytics zum Beispiel ist jetzt noch gar nicht sicher, ob das tatsächlich datenschutzkonform ist. Dafür gibt es noch Rechtsurteile, die geprüft werden. Das heißt, da möchte man eventuell die IP nicht mitschicken, wenn man tatsächlich sicher gehen möchte, dass man datenschutzkonform agiert. Bei Google Ads ist das nicht der Fall. Da werden Server zum Beispiel in Europa gehostet.
Alles klar. Beim serverseitigen Tracking darf ich doch auch ohne Consent Daten erheben, an denen ein dringendes wirtschaftliches Interesse besteht, ohne Daten an Dritte wie Meta etc. weiterzugeben.
Also wir hatten ja die eine Folie, also nach unseren Datenschutz-Einsichten oder wie wir das verstehen, darf das halt in jedem Fall nicht gemacht werden. Also dass wir ohne diesen Cookie-Banner, ohne diese Zustimmung, die erteilt wurde, tracken können. Also es gibt schon Möglichkeiten, auch gewisse Daten ohne Cookie-Banner zu erfassen. Das ist dann aber sehr, sehr eingeschränkt. Also mit Piwik Pro zum Beispiel gibt es da so einen Modus. Das ist dann aber, ja, sind sehr wenige Daten, die man dann erfassen darf. Also es ist meistens nicht das, was Unternehmen wollen. Also irgendwie Käufe tracken und so weiter, das geht auf jeden Fall nicht. Mhm.
Dann hatten wir noch eine Frage, die relativ früh reinkam. Wie würde euer Beispiel aussehen, wenn der User beim Cookie-Consent auf Ablehnen klickt, serverseitig?
Ja, dann kommen keine Daten rein. Keine Zustimmung, kein Tracking.
Genau. Wir haben dann noch ein, zwei Fragen drin, die auch wieder so ein bisschen auf das Thema der Kosten, die auf einen zukommen, abspielen. Auch da würde ich gerne einfach nochmal darauf hin verweisen, dass ihr euch dann aktiv mit einem der beiden hier auseinandersetzt. Das würde jetzt in diesen Rahmen dann einfach nicht reinpassen. Ich hoffe, da habt ihr Verständnis für. Julius und Fabian, habt ihr einen QR-Code oder irgendwas hinterlegt, dass die Zuhörer direkt mit euch Kontakt aufnehmen können? Das hatte ich jetzt gerade eben nicht mitbekommen.
Nee, haben wir nicht gemacht, aber vielleicht können wir unsere E-Mail-Adressen nochmal in den Chat packen.
Das kann ich sehr gerne übernehmen. Ansonsten könnt ihr natürlich auch aktiv auf uns nochmal zugehen und können dann die E-Mail-Adressen gerne austauschen, wenn das okay für alle ist.
Genau, also ich könnte es ja sonst auch kurz nennen, unsere E-Mail-Adressen, also f.eichhoff@dotshaus.de.
Ja, und bei mir j.mochina@dotshaus.de.
Wir können ja vielleicht unsere Namen nochmal einblenden am Ende auf der Folie.
Genau, ja, das kann ich natürlich machen.
Genau, und dann stelle ich einfach in dem Moment nochmal die nächste Frage. Gibt es Tracking-Anbieter, die nicht mit Server-Side klarkommen, also Google, Meta etc. wird ja komplett funktionieren, aber kann es sein, dass heutige Client-Side-GTM-Einbindungen nicht einfach in einen Server-Side-Container übertragen werden können?
Ja, genau, das haben wir ja vorhin kurz angesprochen. Also die großen Anbieter sind da jetzt alle mit bei der Partie, also Google, LinkedIn, Facebook. Bei denen ist das alles kein Problem. Wenn man dann natürlich so Dinge nutzt wie Hotjar oder ich weiß nicht, was noch alles so genutzt wird, dann muss man halt dieses hybride Setup sozusagen fahren. Das ist aber auf jeden Fall möglich, dass man das parallel laufen lässt.
Dann haben wir noch eine weitere Frage und zwar Anonymisierung der IP hatte doch Analytics auch schon immer integriert. Ist serverseitiges Tracking jetzt in irgendeiner Form datenschutzkonformer für die User? Die Sinnigkeit aus Sicht des Datenschutzes für den User erschließt sich mir hier noch nicht.
Also ja, es gibt bei Google Analytics oder auch bei anderen Anbietern wie Pivik die Funktion, diese IP-Adresse direkt zu maskieren oder zu anonymisieren. Dann ist die IP-Adresse aber trotzdem erstmal beim Anbieter. Und hier ist halt der Vorteil beim serverseitigen Tracking, dass die Daten erstmal bei uns landen und wir die Daten dann quasi anonymisieren und die quasi dann erst quasi zum Drittanbieter weitergeleitet werden.
Sehr cool. Ja, vielen Dank für die ganzen Antworten auf die Fragen, die jetzt doch im Anschluss noch reingekommen sind. Ich könnte jetzt noch ein bisschen mit Lobeshuldigungen weitermachen für euren Vortrag. Tatsächlich sind da auch viele, viele Kommentare reingekommen. Dem kann ich nur zustimmen. Vielen Dank für euren Vortrag. Wie gesagt,
Ja.
nochmal an alle der Zuhörer nochmal, wenn der Austausch mit den beiden direkt erfolgen soll, ihr könnt auch gerne mich kontaktieren oder den OMT allgemein anschreiben. Wir geben da gerne die Kontakte weiter. Und ansonsten wünsche ich euch allen einen schönen Resttag. Bleibt gesund und vielen Dank nochmal für diesen Vortrag. Bis dahin.
Ja, vielen Dank, hat uns Spaß gemacht.
Vielen Dank.
Ciao.
Ciao.